einen wunderschönen guten Montag. Es ist der 28.07. Und wir sind bei Wir hören uns heute mit einem extrem coolen Gast. Wir haben schon Gäste gehabt bei uns. Heute der erste Gast aus der Podcast-Agenturszene. Und zwar nicht nur irgendein Gast, sondern heute ist der Stefan Lasnik bei mir. Hallo Stefan.
Hallo Daniel, danke für die nette Einleitung.
Da, ich habe mich brutal gut vorbereitet auf dich, gell? Ich habe nämlich nicht nur dein LinkedIn-Profil gecheckt, sondern ich habe auch geschaut, was du bis zu deinem ersten LinkedIn-Eintrag eigentlich alles gemacht hast. Bin ich draufgekommen, du hast Betriebswirtschaft und Rechtswissenschaft in Innsbruck studiert. Deswegen auch Dr. Iur Magreisog Öck. Also ist ja eine brutale Ausbildung. Und dann hast du dein Gerichtsjahr gemacht in Innsbruck, bist aber gleich danach in die Medienbranche eingestiegen. Also scheint da nicht so getaugt haben bei Gericht, oder?
Ja, es war sogar noch ein bisschen anders. Ich habe schon während dem Studium als Journalist gearbeitet, als freier Journalist für ein Monatsmagazin.
Für Echo.
Für Echo, genau. Also bist du extrem gut vorbereitet. Und das, ich sage immer, das war das, wo ich mich mit dem Medienvirus infiziert habe. Weil das hat mir so getaugt und diese Arbeit als Journalist, überhaupt, wir waren damals investigativ unterwegs, also für Tiroler Verhältnisse investigativ, und das hat mir total extrem getaugt und da bin ich eigentlich in die Medienbranche reingerutscht, damals als freier Journalist.
Ist ja so witzig, ich fast ein bisschen lachen müssen, weil du warst dann eben freier Redakteur beim Echo Verlag und bist aber dann eher so in die Organisationsebene gewechselt gleich danach. Da habe ich mir gedacht, okay, hat dir vielleicht sogar dieses Journalistensein den Journalismus ein bisschen abgegrenzt oder abtrainiert, weil dann warst du ja so eher auf organisatorischer Ebene tätig und ziemlich schnell einmal Geschäftsführer von Bezirksblättern, habe ich gesehen, Tiroler Woche. Also da warst du dann weiterhin zusätzlich noch Journalist, oder?
Nein, ich bin tatsächlich ins Medienmanagement abgerutscht, sage ich mal. Ich habe mich dann tatsächlich von der Aufgabe her Richtung Organisation und Management verlagert. Wobei ich sagen muss, diese Erfahrung als Journalist war natürlich irrsinnig wertvoll, weil es gibt im Medienmanagement relativ wenige Leute, die mal als Journalistin oder Journalist gearbeitet haben. Und das ist einfach extrem wichtig, dass man weiß, wie tickt ein Journalist oder Journalistin, was brauchen die eigentlich zum Arbeiten. Und das war mir im Medienmanagement dann schon extrem hilfreich. Und insofern ist es ja jetzt wieder back to the roots, weil jetzt host ich ja selbst wieder einen Podcast. Ich darf auch ein bisschen bei der Dunkelkammer mitmischen. Und das ist eigentlich für mich back to the roots, also zurück zu den journalistischen Wurzeln.
Ja, aber du hast während deinem Studium schon gewusst, dass es in Richtung Medien gehen wird, weil ich hoffe, ich habe jetzt die richtigen Titel gefunden von deiner Diplomarbeit. Hast du gehabt, der Umgang von Unternehmen mit Medien vor und in und nach Krisenzeiten. Es ist schon recht früh in einer Karriere im Medienbusiness, wo man sich sowas aussucht.
Ja, ich hab selber schon als Kind und Jugendlicher Medien konsumiert und habe das immer interessant gefunden. Und diese Arbeit als Journalist hat mir tatsächlich gesagt, ja, mach was mit Medien. Und dass es dann Medienmanagement geworden ist, war mehr oder weniger Zufall. Weil wie du gesagt hast, nach dem Gerichtssaal habe ich halt einen Job gesucht. Und dann war so eine Assistenzstelle ausgeschrieben und da habe ich mich beworben. Und dann war es die Assistenzstelle bei der Tiroler Tageszeitung. Das habe ich aber erst beim zweiten Gespräch erfahren, weil der Headhunter hat mir im ersten Gespräch nicht verraten, um was es geht.
Ah, okay. Aber wäre es nicht lukrativer gewesen, als Jurist zum Beispiel in einen Tiroler Immobilienkonzern einzusteigen in Innsbruck oder so? Oder wärst du ja so? Da gibt es ja einige, die komplett durch die Decken gegangen sind.
Ja, die sind komplett durch die Decken gegangen und dann komplett im Boden reingeschossen. Aber ja, das war damals ein guter Zeitpunkt gewesen, dort einzusteigen, weil da hat er gerade angefangen, sein inzwischen zusammengebrochenes Imperium aufzubauen. Aber ich habe tatsächlich damals, wo ich das Angebot dann, also wo der Headhunter mit einem Anruf hat und gesagt hat, die Tiroler Tageszeitung würde sie nehmen für diese Stelle als Assistent der Geschäftsführung, habe ich parallel dazu, hätte ich die Möglichkeit gehabt, als Konzipient in einer großen Tiroler Kanzlei anzufangen. In einer großen Rechtsanwaltskanzlei. Die haben mich auch angerufen und haben gesagt, ja, wir würden sie als Konzipient nehmen. Und dann habe ich mich damals entscheiden müssen. Und da sieht man wieder, wie viel im Leben eigentlich Zufall ist. Weil hätte ich mich damals für die Rechtsanwaltskanzlei entschieden, dann hätten wir uns nie kennengelernt, dann hätte ich nie einen Podcast gemacht wahrscheinlich, dann war ich jetzt irgendwo Wirtschaftsanwalt.
Ja. Aber es ist eh witzig, weil deine Dissertation war ja dann schon sehr rechtslastig, also blöd gesagt, die war rechtslastig.
Naja, gut,
okay, sie war halt natürlich sehr juristisch. Und trotzdem hast du dich fürs Medienbusiness entschieden, weil in der Dissertation, das ist auch Ein wunderschöner Titel, die strafrechtliche Verantwortung von Journalisten und Informanten unter besonderer Berücksichtigung des Paragraph 54 Strafprozessordnung neu.
Du erzählst mir alles Sachen, die ich alle schon vergessen habe.
Ja, das ist schon sehr lang her, das war 2003.
Ja, stimmt, ich habe einmal eine Dissertation geschrieben. Aber ja, ich habe damals auch mal einfach Themen gesucht, die was mit Medien zu tun gehabt haben, weil ich mir gedacht habe, vielleicht kann ich das irgendwann nochmal brauchen.
Ja, weil es ist irgendwie interessant, dass du dann eigentlich gar nicht so lange, nachdem du trotzdem für Medien entschieden hast, obwohl du alles tatsächlich juristisch angegangen bist am Anfang. Ich finde ja dann dein Lebenslauf, so richtig cool ist es ja eigentlich dann worden, also vorher waren es Bezirksblätter und das waren Printmedien, das hat nicht so viele andere Sachen gegeben zu der Zeit, aber ich finde, so richtig cool worden ist es dann mit NZZ. Aber eins will ich wissen, broadcastingsuit.tv. Was ist das?
Ja, das war ein Kurzzeit-Engagement, wobei ich nach wie vor glaube, dass das Projekt an sich gut war. Die Konstellation hat nicht ganz gepasst dann am Ende. Das war die Idee, Fußballplätze und Eishockeyplätze und andere Sportplätze mit automatisierten Kameras auszustatten und so auch kleinen Vereinen zu ermöglichen, ihre Spiele zu streamen und dadurch Einnahmen zu erzielen.
Ich kenne, glaube ich, sogar einen Tiroler, der das jetzt macht, aber der das einfach, der stellt auch totale Aufgabe und du kannst dann von dem das Signal zukaufen und dann eben vermarkten. So.
Ja.
Genau, also, für Unterhaus.
Ich habe jetzt die Szene nicht mehr verfolgt. Es hat natürlich, wir waren nicht die Einzigen, die Idee gehabt haben. Und ich glaube nach wie vor, dass die Idee richtig gewesen war. Und es wird solche Dinge in Zukunft sicher geben, weil die Technik damals schon, und ist ja jetzt wieder weiter, so gut war, dass du wirklich ohne großes Wissen diese Streams machen hast können. Und natürlich kannst du Sponsoren Einnahmen erzielen, du kannst Zuschauer Einnahmen erzielen. Und das Commitment zu so kleine lokale Vereine ist ja extrem groß. Mhm. Und wenn das funktioniert.
Wacker Innsbruck zum Beispiel.
Das ist ganz ein schlechtes Stichwort wenn ich so kleiner Verein. Wir werden am Tag, bevor der Podcast online geht, werden wir Rapid vor ausverkauftem Haus Ding schlagen. Also da kann man dann nicht mehr von einem kleinen Verein reden, glaube ich.
Ja.
Ich möchte an der Stelle nur sagen, Rosi, das Tivoli-Stadion war innerhalb von 3 Tagen ausverkauft.
Ist brutal.
16.000 Leute.
Ja, ist eh arg.
Also kleiner Verein, gell.
Ja, Aber die waren vor ganz kurzem wieder klein.
Ja, sie sind ja aber wirklich noch, wir sind ja immer noch klein. Das ja, passt
ich
schon.
Ich finde tatsächlich diese Broadcasting-Idee für Fußballvereine eh extrem gut, weil die größeren Vereine, Sturm Graz oder auch Wacker Innsbruck, die eine gute Medienarbeit leisten, die machen das ja alle selber. Die kleineren Vereine, dort kommen auch, also in Maltatal oder in Gmünd, das ist jetzt irgendwo, dort gibt es Spiele, da kommen 1000 Leute zuschauen. Also das Interesse bei diesen regionalen Geschichten ist schon sehr, sehr groß.
Ja, und wenn du das zu einem vernünftigen Kostenfaktor machen kannst und das technisch alles gut funktioniert und zum Beispiel eben, dass der ballführende Spieler automatisch mit der Kamera verfolgt wird und solche Dinge, dann ist das total sinnvoll. Und die Qualität war damals schon, das ist jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her, wirklich gut und die ist inzwischen nochmal besser.
Mhm, das stimmt, ja. Und das war so dein erstes Online-Medium oder Live-Übertragungsmedium, das ja schon fast ein bisschen was mit so Richtung Podcast oder mit Broadcasten zu tun hat. Damit hast du dann bei Missing Link angefangen und mit ganz offen gesagt.
Ja, das war so, dass ich muss das immer dazu sagen, weil ich will mich da nicht mit fremden Federn schmücken. Also da Sebastian Krause, die Eva Weißenberg und die Julia Odner haben 2017 ganz offen gesagt den politischen Podcast gestartet.
War da noch nicht die Frau Dohlen auch noch irgendwie dabei?
Genau, die Verena war auch noch dabei, aber die war dann schon nicht mehr dabei, wo ich dann dazugekommen bin, weil die war, glaube ich, dann mit ihrem ersten Kind schwanger, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und die Froni war schon immer dabei, aber die war bei der Gründung mit dabei. Und ich bin ja dann erst dazu gestoßen, wo es ganz offen gesagt schon gegeben hat.
Wann war das?
18. 18
ungefähr. Okay, das war 18. Weil am 18. August, habe ich vorher nachgeschaut, 2017 ist die erste Episode ausgegangen.
Genau. Und da war ich noch gar nicht am Schirm, da war ich noch gar nicht Teil des Teams. Ich bin dann 2018 dazugestoßen. Wir wollten eigentlich ein anderes Medienprojekt gründen, da haben wir dann aber keine Förderung gekriegt. Und dann habe ich zu die drei gesagt, ihr habt ja schon ein Medienunternehmen, ein kleines, nämlich ganz offen gesagt. Ja. Aber es wird halt nichts helfen, es wird uns halt nicht weiterbringen, wenn wir einen Podcast haben, lasst uns ein Netzwerk gründen. Und ich habe auch gesagt, ich kümmere mich um die ganzen kommerziellen Dinge. eben Monetarisierung, in erster Linie Werbung verkaufen und so weiter. Und daraus ist dann Missing Link entstanden.
Okay. Weil ganz offen gesagt, gibt es jetzt wirklich schon lange, also man sieht es leider auf Spotify jetzt nicht, wie viele Episoden sind, weil das sind immer so in 2025, aber es ist 2017 bis jetzt achtmal, das müssen ja 300, 400, 500 Episoden sein.
Genau, es sind jetzt ungefähr 380, ja, genau.
380 Episoden, das ist schon eine brutal lange Zeit. Es gibt nicht sehr viele Podcasts, die jetzt auch nur unter Anführungszeichen wöchentlich erscheinen. Also bei so einem Daily-Format hast du das ja bald einmal. Aber das ist schon eine sehr, sehr lange Zeit. Ich kann mich noch erinnern, wie ich ins Podcasten eingestiegen bin und das war auch so um die Zeit um. Jetzt einerseits als Hörer, aber dann auch selber als Aktiver irgendwann 2018. Es hat nicht sehr viel gegeben, außer ganz offen gesagt, der Standard hat noch einen Podcast gehabt, das war Edition Zukunft und dann so ein Serienpodcast, mit dem haben sie, glaube ich, schon angefangen. Aber sonst hat es in Österreich dann nicht viel Seriöses gegeben.
Genau, es hat ganz viele kleine Nischen-Podcasts gegeben, aber auch die großen Medienunternehmen, mit Ausnahme des Standard, du hast es schon genannt, haben das ignoriert, mehr oder weniger, das Medium. Da war es in Amerika schon relativ groß. Die Eva Weisenberger hat ja das Podcast-Thema vor allen Dingen aus Aufenthalt in den USA mitgenommen. Also die hat dort gesehen, dass das dort schon richtig relevant ist, richtig groß ist und hat zu Recht gesagt, ja, aber warum soll das in Österreich nicht funktionieren?
Ja. Sind halt einfach hinten dann ein paar Nuller weniger, so generell, aber jetzt prozentuell gesehen, also ich finde schon, auch wenn du jetzt 2017, ich weiß nicht, wie viel Hörer ihr gehabt habt pro Episode, aber allein wenn es dort schon 2.000, 3.000 waren, so nach die ersten ein, zwei Jahre, das ist schon eine Hausnummer. Das ist ja heute noch gut, also heute einen Podcast haben, der pro Episode 2.000, 3.000 Hörer hat, ist jetzt nicht aufgelegt, außer du hast einen riesigen Account auf Insta und nicht einmal der Account bringt dir immer ganz viel.
Nein, also die Erfahrung haben wir jetzt auch schon gemacht, das ist nicht unbedingt eins zu eins umlegbar. Vor allen Dingen, wenn jemand auf Insta folgt, ist das normal was anderes, als wenn er sich bereit ist, eine Dreiviertelstunde Podcast anzuhören.
Ja, das stimmt, ja.
Also es ist gut, es ist keine schlechte Startvoraussetzung, wenn man Social Media Reichweite hat, ja, aber es ist keine Erfolgsgarantie.
Ja, das stimmt, ja. Wir haben jetzt gerade den Florian Kramer Podcast. Mit dem haben wir angefangen, der gar nicht so schlecht läuft, aber der hat halt auch zum Beispiel 300.000 Follower auf Twitter, wovon aber zwei Drittel mindestens nicht Deutsch reden. Und dann bleiben unter Anführungszeichen nur noch 100.000 über, wovon wahrscheinlich 40.000 Bots sind oder Accounts, die es nicht mehr gibt. Und dann hast du noch 60.000 Leute und von denen interessieren sich dann vielleicht noch 10% dafür. Also so ungefähr kannst du es dann runterbrechen, wie viel so ein 300.000 Follower Account auf Twitter wert ist. Das war einmal anders. Das war einmal so, wenn das 2000, also wenn der arme Wolf hat 10 Jahre 100.000 Follower gehabt hat, dann waren das noch 80.000 oder 90.000 echte Leute, die sich dafür interessiert haben und die das auch gelesen haben. Ich habe dir angekündigt, in unserer letzten Episode als derjenige, der von Anfang an Türklinken geputzt hat bei Unternehmen und denen allen erklärt hat, was eigentlich ein Podcast ist. Nämlich nicht einmal, was ist Werbung im Podcast, sondern wir haben ja, wie wir angefangen haben, und jetzt erzählt der Opa vom Krieg, wie wir angefangen haben, hast du ja eine halbe Stunde gebraucht, um jemandem einmal zu erklären, was ein Podcast eigentlich ist. Und wie hast du das immer erklärt, wenn du in ein Unternehmen gegangen bist und dort ist zum Beispiel ein Medienmanager gesessen, so ein typischer österreichischer Medienmanager im besten Alter, 65, 66 Jahre, und der keinen Computer vorm Schreibtisch hat, und wie erklärst du dem, was ein Podcast ist?
Das war echt eine wilde Zeit, weil ich bin da wirklich oft verzweifelt, weil wie du richtig sagst, ich wollte eigentlich Werbung verkaufen und das hat aber nicht funktioniert, weil ja das Produkt gar nicht verstanden worden ist, also das Produkt-Podcast. Und ich habe alle mehrere Erklärmodelle ausprobiert und dann habe ich mir was vom Stefan Apfel ausgeliehen. Der hat nämlich sein Medienunternehmen, die machen ja extrem viel journalistischen Content auf TikTok auf Instagram mit, und der hat dann irgendwann einmal zu mir gesagt, er sagt oft den Leuten, wenn sie nicht wissen, was TikTok ist, das ist das Fernsehen im Handy.
Mhm.
Ja. Und ich hab mir dann gedacht, das ist eigentlich eine gute Erklärung, und habe dann angefangen zu sagen, es ist Radio im Handy.
Ja, sehr gut.
Das ist jetzt alles nicht wirklich, stimmt nicht wirklich, aber es hilft, dass die Leute Brücken bauen können zu dem, was sie schon kennen. Also sie kennen Radio und sie kennen ihr Handy und dann sagst du das Radio im Handy. Und das hat dann halbwegs funktioniert, wobei Gott sei Dank sind wir über den Punkt jetzt auch dank deiner Arbeit und eurer Arbeit ja schon viel weiter. Also Gott sei Dank wissen die meisten Unternehmen jetzt zumindest, was ein Podcast ist. Podcast-Werbung gibt es noch mehr, Fragezeichen, aber zumindest das Produkt ist inzwischen recht bekannt.
Das stimmt ja. Es war ja bei mir, ich habe ja ganz am Anfang in meinem jugendlichen Leichtsinn, habe ich dann irgendwann einmal geschaut, okay, welche Bücher gibt es, was das so Vertriebsbücher, Verkaufsbücher, wo dir so Sachen erklärt werden, weil ich bin gelernter Schlosser, ich mein ganzen Leben noch nie was verkauft. Und dann habe ich mir ein bisschen so Sachen durchgelesen und dann ist irgendwie gestanden, du hast irgendwie die ersten 10 Minuten in so einem Gespräch sind entscheidend. Jetzt habe ich aber schon 30 Minuten gebraucht, um dem zu erklären, was ein Podcast ist. Das heißt, ich war schon bei minus 20 Minuten. Ich bin meistens gar nicht zu dem Punkt gekommen, dem zu erklären, dass er 10.000 Streams abkaufen soll, weil bis der dann verstanden hat, was eigentlich ein Stream ist, hat der schon keine Zeit mehr gehabt. Das war so, die Anfänge waren wirklich brutal. Jetzt mittlerweile gibt es aber schon auch international so viele große Marken, die Werbung für Podcasts machen. Und da glaube ich auch, dass Deutschland zum Beispiel schon auch sehr viel Gutes dafür getan hat, weil wenn wir uns zum Beispiel die Werbungen anhören, was der Klaas Häufer Umlauf auf Baywatch Berlin, also der verarscht ja fast die Marken für die Werbung oft und die Marken freuen sich trotzdem an Hacks aus, dass der Klaas Häufer Umlauf über die Werbung redet und das kommt dann auch meistens in Studien vor, wie gut die Sachen funktionieren und jetzt mittlerweile hast du schon ziemlich viel Datenmaterial, das auch gut aufbereitet ist, weil das war nicht immer so. Also die allerersten Studien von OMR Podstars, also das ist ja fast so, dass du Rohmaterial nur geschickt gekriegt hast. Jetzt mittlerweile ist es ja schon so aufbereitet, dass du ja fast die Studie 1:1 weiterschicken kannst und sagen kannst du, schau dir das mal an bitte.
Ja, und gerade bei professionellen Werbepartnern ist es natürlich schon, die fragen immer so nach KPIs, Hauptstudien. Und ganz am Anfang habe ich immer gesagt, Leute, ich muss schauen, dass ich überhaupt irgendwie Geld verdiene. Ich kann mir keine Studien leisten. Und wie du sagst, heute kann man sagen, ja, wir haben da, es gibt 3-4 große Unternehmen, die können sich Studien leisten, die haben auch welche gemacht. Was übrigens auch sehr geholfen hat die letzten Jahre, war die RTR-Studie. Also das war jetzt ausnahmsweise kein großes Medienunternehmen, das die Studien in Auftrag gegeben hat, sondern eine staatliche Behörde. Eine Studie mit einer hohen Fallzahl in Österreich gemacht hat, das hat auch viel geholfen und das tragt natürlich schon gerade bei Mediaagenturen dazu bei, dass das Vertrauen auch steigt, weil ich habe in meinen ersten Gesprächen oft das Gefühl gehabt, die glauben, wir erzählen ihnen einen Schmäh. Auch was die Reichweite und so betrifft, mir ist oft vorgekommen, die glauben das gar nicht, dass das so viele Leute erreicht, das Thema Podcast.
Ja, oder dass so die Nutzungsdauer so extrem hoch ist, im Vergleich jetzt zu, weiß ich nicht, einer Webseite, also du bist ja. Also wenn ich mein Podcast-Verhalten anschaue, und das ist jetzt vielleicht kein gutes Beispiel, weil ich einfach in einer eigenen Bubble bin und einfach auch mit dem beruflich zu tun habe, aber ich habe kein Medium, das von mir jeden Tag eine Stunde oder 2 Stunden Zeit geschenkt kriegt. Also das ist nicht Fernsehen, das ist nicht Radio. Und wenn du die jüngere Generation fragst, was ORF ist zum Beispiel, dann wird es schwierig. Also die wissen alle, wer der Jack Adobe ist und die wissen alle, was YouTube ist. Und mittlerweile weiß ich, dass die in Volksschulen sogar mit Podcast arbeiten. Also da gibt es dann wir haben früher gehabt, diese Spatzenpost.
Mhm, ja.
Und jetzt ist mittlerweile, heißt das anders, das ist irgendwas mit Ingram Fuchs oder so, ich weiß das nicht so genau. Aber dort sind zum Beispiel Aufgaben drinnen und da müssen sich die Leute, also die Kinder, müssen sich dann einen Podcast anhören und Fragen beantworten, die im Podcast beantwortet werden. Die arbeiten zum Beispiel viel mit diesem Rudi Radiohund, was jetzt kein Podcast in dem Sinn ist. Das ist halt eine Radiosendung, die dann auch als Podcast ausgespielt wird oder worden ist. Aber jetzt kommen schon so 6-, 7-, 8-Jährige mit dem Medium in Berührung. Und wird für die einfach komplett ein normales Medium. Und das ist, glaube ich, ein bisschen was, wo man merkt, okay, das ist jetzt wirklich etabliert. Seit den letzten 2, 3, 4 Jahren wahrscheinlich sogar schon.
Ich glaube, was deine Theorie ja unterstützt ist, sind ja die nackten Nutzungszahlen. Man sieht ja, dass in der jüngsten Zielgruppe die Nutzung extrem hoch ist. Also da je nach Studie, 60% ungefähr, da sagen wir mal bis 24-Jährigen nutzen regelmäßig Podcasts. Und wenn man in größeren Besprechungen ist und da sind da junge Leute drinnen und du fragst in die Runde, wer von euch hört regelmäßig Podcast, dann bestätigen sich die Zahlen immer wieder. Und das ist ja das war ja der Grund, wieso ich mich seinerzeit gedacht habe. Also ich kenne nicht so die Podcast-Pioniere, weil die haben, so, da gibt es Leute, die haben schon in die 2000er irgendwas mit Podcasts gemacht. Da habe ich noch nicht einmal gewusst, was das ist. Ich habe halt 2018 gedacht, okay, das ist ein junges Medium, das ist ein digitales Medium, das ist ein Medium, das journalistisch arbeitet, in der Regel, weil du kannst jetzt nicht, also 30 Sekunden kannst relativ schnell erzeugen, aber ein 20-minütiges Gespräch oder ein 45-minütiges Gespräch, da musst du schon davor was überlegen, journalistisch. Und ich habe mir gedacht, das ist ein wachsendes Medium. Das wird noch, es gibt keinen Grund, weil es ist on demand, es gibt keinen Grund, wieso das nicht größer werden soll.
Das stimmt.
Und das war eigentlich der Grund, wieso ich dann mir gedacht habe, in dem Bereich sich engagieren kann sinnvoll sein, auch unternehmerisch. Und das bestätigt, und mein Ding ist immer, mein Beispiel ist immer, die Alterspyramide im Printbereich schaut so aus, dass da oben, dass, also noch, je älter, desto größer ist die Leserinnenschaft. Nur das Problem ist, die werden wegsterben. Das klingt jetzt brutal, aber das ist so. Und bei Podcast ist es genau umgekehrt. Da ist die breite Hörerinnenschaft unten in der Alterspyramide. Das heißt, die werden mit dem Podcast aufwachsen und in Zukunft Podcast nutzen.
Ja, das merkst du dann auch bei Studien, wenn es dann heißt, ja, die quasi älteste Zielgruppe wächst am stärksten. Ja, aber halt, weil die halt einfach nachwachsen. Also die werden halt einfach, die sind halt nicht mehr 40, sondern die sind halt jetzt 50 zum Beispiel. Oder die sind nicht mehr 45, sondern die sind halt 55. Und das ist ganz interessant. Ich habe ja vor 3 oder 4 Jahren in einer Fachberufsschule einmal eine Stunde über das Podcasten reden dürfen. Und da war es noch so interessant, da haben nicht alle Podcasts gehört. Da war es noch so ein bisschen so, ja, na, kennen wir schon. Und viele haben halt dann den Zeit im Bild Podcast gekannt. Wo ich jetzt zum Beispiel sagen muss, dass auch jetzt in Österreich die Zeit im Bild oder der ORF einen sehr großen Anteil daran hat, dass Podcasts plötzlich bekannt worden sind. Weil allein wenn der Armin Wolf das erste Mal das Wort Podcast in einer Zeit im Bild gesagt hat, haben von diesen 800.000 Hörern wahrscheinlich 790.000 das erste Mal das Wort Podcast überhaupt gehört. Also immer wenn Absolut. Er gesagt hat, das ganze Interview ist als Podcast jetzt zur Verfügung, das hat dem Ganzen schon gut getan, obwohl es jetzt nicht ein reiner Podcast war in dem Sinn, aber ich höre es auch, wenn gute Gäste dort sind. Aber dann ein paar Jahre später eben, also zuerst war ich in dieser Fachberufsschule und die haben noch gesagt, ja, nein, den Zeit im Bild-Podcast, das hören sie und so. Und dann war ich ein paar Jahre später an der FH in Hagenberg und da hat sich nicht mehr die Frage gestellt, ob sie Podcast hören, sondern welche Genres sind die beliebtesten oder welche Lieblingspodcasts haben sie? Und da waren halt von 25 Leute drinnen, die regelmäßig und mehrmals und sogar täglich Podcast hören. Und das ist halt schon ein brutaler Unterschied innerhalb von echt sehr wenigen Jahren.
Ja, du hast ja davor meinen Werdegang wahnsinnig gut recherchiert übrigens, aber ich habe mich ja für das Digitalthema immer schon interessiert. Also ich habe ja 2008, ich habe jetzt einfach mal nachgeschaut, weil es mich selber interessiert hat, wann das war eigentlich. Also ungefähr 2007, 2008 haben wir ja Mein Bezirk AT gegründet. Das ist ja inzwischen auch.
Da habe ich gerade meinen Gesellenbrief gemacht, glaube ich.
Ja, das war ja dann das Internetportal der Bezirksblätter und später dann der gesamten Regionalmediengruppe. Und ich habe von Anfang an gesagt, Leute, wir müssen mehr im Digitalbereich machen, weil das mit dem Print-Thema werden wir früher oder später ein Problem kriegen. Und das ist ja auch dann alles so eingetroffen. Und ich habe dann auch gemerkt, und das betrifft ja die gesamte Medienbranche momentan, ich mag eigentlich kein Rückzugsgefecht mehr führen. Weil wenn du irgendwas verteidigst, was eigentlich nicht zum Verteidigen ist, weil einfach die ganze Welt gegen die arbeitet und jetzt gar nicht so sehr andere Unternehmen, sondern einfach die Entwicklung, dann macht das irgendwie nicht so einen großen Spaß. Weil du hast dauernd, also meine Erfahrung war in den letzten Jahren Regionalmedien, du hast immer mehr tun müssen und warst froh, wenn du halbwegs das Niveau da halten hast. Wir reden nicht von Wachstum und wir reden nicht von, da gibt es eine Perspektive, dass es wieder besser wird, sondern du hast immer mehr gemacht, damit du maximal das Gleiche erreichst und meistens hast du nicht einmal das Gleiche erreicht.
Das ist fast so wie ein Fußballer, der mit 37 noch eine Saison anhängt. Der muss immer mehr trainieren, damit er zumindest halbwegs gleich gut ist wie in der letzten Saison.
Das ist ein guter Vergleich, weil du hast da nämlich auch genauso keine Perspektive. Du weißt, das nächste Jahr wird es nicht besser, sondern noch schlechter oder noch schlimmer oder noch schwerer.
Ja.
Und
wenn was Podcast passiert und der sich wehtut, ist, kann es schnell aus sein.
Es ist ganz schnell aus, ja. Das ist ein sehr guter Vergleich. Und ich wollte dann aber irgendwann einmal was machen, wo ich mir gedacht habe, okay, ich bin lieber ein Zwerg, aber es wächst jetzt ja ein bisschen. Oder ich habe eine Perspektive, wo ich mir denke, eigentlich spricht nichts dagegen, dass es mehr wird nächstes Jahr.
Ja,
das ist fürs Mindset ein totaler Unterschied. Das merke ich immer wieder. Ich meine, natürlich lachen uns die großen Medien heiß aus und sagen, was wollt ihr jetzt mit euren Podcasts? Und ich sage immer, naja, also wir haben zumindest jetzt ja jetzt den Umsatz gesteigert.
Das können nicht extrem viele Medienhäuser in Österreich von sich behaupten.
Ich würde sogar sagen, keins. Und also jetzt Umsatzsteigerung. Und wir haben in einem Jahr mal mehr Gewinn gemacht wie die Mediabrand. Ich meine, das ist keine große Kunst, wenn die 20 Millionen Minus machen. Aber den Satz, wenn du den Satz vor 15 Jahren gesagt hättest, ich habe mit meinem Podcast-Unternehmen mache mehr Gewinn wie die Mediabrand, die hätten die Irrenanstalt gesteckt und hätten gesagt, Rosi, ich glaube, dein Kopf, du bist zu viel in der Sonne gewesen.
Ja, das stimmt sicher, ja. Wir merken es ja so, also deine Umsätze oder dein Hauptbusiness ist ja so der Verkauf von Werbung. Also du bist da eine Podcast-Agentur, der Podcast für Unternehmen produziert, postproduziert, die volle Dienstleistungsbandbreite. Aber dein Podcast-Netzwerk lebt von Werbung und vom Verkauf von Werbung. Und da merken wir zum Beispiel auch bei Sitzfleisch, das wird einfach jedes Jahr fast automatisch mehr. Also der Podcast wächst, der wächst sogar unverhältnismäßig schnell. Durch jedes Special, das wir veröffentlichen, kommen 300, 400, 500 neue Follower dazu, gleich direkt. Und du hast auf einmal pro Episode wieder 500 mehr Hörer. Und da weiß ich jetzt zum Beispiel schon, aufgrund der Anfragen, was da zum Thema Werbung reinkommt, wir haben nächstes Jahr fix mehr Umsatz. Also da fährt einfach die Eisenbahn drüber. Also es gibt sogar Werbungen, die wir ablehnen, weil wir sagen, okay, mit dem Unternehmen wollen wir jetzt nichts machen oder so. Jetzt haben wir zum Beispiel gerade so einen Fall, wo es nicht ums Unternehmen geht, aber um ein DKB, aber über das reden wir dann gleich noch einmal. Aber das ist wirklich so, du kannst einfach, die Aussicht ist einfach, das Ding wächst und Firmen verstehen, wie gut das passiert oder wie gut das funktioniert. Und dann gibt es gar keinen Grund, warum sie jetzt nicht das Geld zum Beispiel von Google Ads auf Podcasts umschichten. Weil wir haben das zum Beispiel bei einem Unternehmen, der hat sehr viel Werbung in Google Ads investiert. Und dann habe ich dem gesagt, ja, du, probieren wir es mal mit 10.000 Streams. Und das 10.000 Streams, das haben wir probiert, hau einen Tausender und dann siehst du, was passiert. Und das wäre eigentlich dann von Montag bis Sonntag irgendwie so gewesen, so ungefähr. Und der Mittwoch ruft er mir an und hat schon das ganze Jahr gebucht. Da habe ich gesagt, das ist komplett verrückt, was da passiert. Und da merke ich einfach, wenn du den richtigen Kunden findest, das richtige Produkt für das richtige Medium, also für einen richtigen Podcast, dann funktioniert das. Also quasi von allein, du musst schon natürlich was dafür tun. Du jetzt wesentlich mehr als wir, weil wir haben einen Podcast mit einer Zielgruppe. Also wir vermarkten vielleicht noch einen zweiten irgendwann oder so, aber ist nicht unser Hauptgeschäft. Aber das ist ja gerade bei dir so die Schwierigkeit, würde ich mir vorstellen, so viele verschiedene Podcasts unter einen Hut zu bringen. Also, wie funktioniert eigentlich dein Business? Weil wir hören immer von Deutschland, wie die Karin Kessler oder Seven von Audio, wie viel die Vertriebler haben und wie viel Millionen Euro Umsatz die alle machen. Und das ist ja quasi ein reines Verkaufsgeschäft ohne Ende. Nur jeden Tag in der Früh aufverkaufen und am Abend wieder liegen gehen mit dem letzten Verkauf. Aber wie funktioniert das Business bei dir? Profitierst du ein bisschen so von Netzwerken aus deiner Medienmanagerzeit früher, also bei Bezirksblättern? Kannst du da alte Kontakte anrufen und sagen, hey, wie schaut's aus oder machen wir was? Oder ist es mittlerweile schon so, dass sie sagen, hey, wie viel Reichweite hast du? Oder wir haben gehört, weil das passiert mir auch oft, dass die Leute sagen, hey, wir wissen, da gibt's, wie heißt die Podcast, das Netzwerk in Wien? Dann weiß ich schon, die meinen in Lasnik, weil das gibt's uns keinen. Wie passiert das eigentlich, dass die dann zu dir kommen?
Also erstens mal möchte ich euch gratulieren zum Sitzfleisch-Projekt, weil das echt irre ist, was euch da gelungen ist. Ich beobachte das ja auch natürlich und finde das ein wahnsinnig gutes Beispiel dafür, wie man mit einem guten Content, wo 99 von 100 Leuten wahrscheinlich gesagt hätten am Anfang, das wird sicher nie groß, weil das ist ein Nischenprodukt, was ihr da geschafft habt. Und es ist auch ein gutes Beispiel dafür, dass wir ja Gott sei Dank in einer Lage sein, mit dem Markt mitzuwachsen. Also es spricht nichts dagegen, dass mehr Werbegeld in die kommenden Jahre in Podcasts fließt. Das heißt, wenn ich ein gutes Angebot habe und nur dazu ein Angebot, wo die Möglichkeit, Werbung auszuspielen, auch wächst, dann spricht nichts gegen Umsatzsteigerung in den nächsten Jahren. Ich wüsste jetzt nicht, was, also man kann jetzt so diskutieren, ob der Preis vielleicht niedriger wird oder ob neue Konkurrenten am Markt kommen, aber wir sind immer in einem Bereich, wo man die Möglichkeit hat, mit dem Markt mitzuwachsen. Wenn du das mit der restlichen Medienbranche vergleichst, ist dort genau das Gegenteil. Da schrumpft der Markt und das ist gar nicht die Schuld von irgendwem, sondern das ist einfach ein Faktum. Der Markt schrumpft und den schrumpfenden Markt streiten sich immer noch die gleichen Leute, die noch dringender das Geld brauchen aus dem schrumpfenden Markt. Und was da dann rauskommt, ist weniger lustig wie das, was rauskommt, wenn man sich auf einen wachsenden Markt aufsetzen kann. Aber zu deiner Frage, also wir merken momentan zwei Entwicklungen, wo wir Werbung sinnvollerweise verkaufen. Es gibt inzwischen tatsächlich Kundinnen und Kunden, die sich von sich aus melden und sagen, ich kenne einen eurer Podcasts und ich bin für das Digitalbudget verantwortlich. Ich kann nicht bei euch Werbung machen. Und was kostet das? Passiert Gott sei Dank immer wieder, jetzt sagen wir mal, nicht, tun wir nicht übertreiben, nicht häufig, aber passiert immer wieder und immer öfter. Unter anderem deswegen, weil in die Podcast-Werbung läuft und Leute hören die Podcasts und hören die Werbung und denken sich, eigentlich unser Unternehmen könnte das auch machen. Und um die kümmern wir uns natürlich, die kriegen dann eine Beratung, die kriegen dann ein Angebot, da ist dann oft natürlich die erste Begeisterung schnell verschwunden, wenn sie dann merken, okay, es kostet wirklich Geld. Aber es gibt einige, die dann auch wirklich buchen. Und die zweite Entwicklung ist eher auf Agenturseite. Also es gibt ja in Österreich ein System, im Prinzip ein Dreieck zwischen Mediaagenturen, Publishern und der Werbewirtschaft, also den werbenden Kunden. Das heißt, ein großer Kunde, ein großes Unternehmen, ein großer Konzern, der bucht ja nicht selber die Werbungen ein, sondern der nimmt sich eine Mediaagentur und gibt denen 1 Million Euro und sagt, mit der 1 Million Euro tut es immer bitte bestmöglich Werbung machen. Dann redet es vielleicht nur über die Zielgruppe und über das Werbeziel, aber den Rest macht dann die Mediaagentur. Das heißt, die entscheidet, wo die 1 Million Werbegeld hingeht. Und mit denen muss man dann in Kontakt treten und sagen, Leute, im nächsten Mediaplan vergesst bitte nicht Podcasts. In manchen Mediaplänen ist es jetzt schon drinnen. Und da muss man wissen, so ein Mediaplan wird dann von Jahr zu Jahr wieder erneuert, aber meistens bleibt er relativ gleich.
Das ist aber so eine Pionierarbeit noch immer, oder? Dass man die tatsächlich erinnern muss.
Ja, also ich sage das auch meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, was wir da machen, ist Pionierarbeit. Auch was du machst, ist Pionierarbeit oder was ihr macht. Das ist Pionierarbeit, das ist mühsam und das ist, wenn du einen überzeugt hast, nachher, dann kannst du gleich nächsten suchen, weil das reicht noch nicht, dass man einen oder davon überzeugt. Und das ist auch mühsam, weil du kriegst ja ganz viele Absagen, du kriegst ganz viele Fragezeichen zurück, du kriegst ganz oft zurück, ja, das ist ja viel zu teuer und also das ist mühsam, weil du ja kein Produkt hast, wo jeder sagt, das Buch eh schon seit 10 Jahren, also ist das 11. Jahr kein Thema.
Mhm. Ja. Wir haben in Wien einen Termin gehabt mal mit einer Dame, die war zuständig für den Werbeverkauf von verschiedenen so Wochen- oder Monatsmagazinen. Das war so eine Selbstständige, ich weiß den Namen gar nicht mehr, ich würde ihn gar nicht sagen, aber die war total nett, die war total fett im Business, also die hat richtig viel Werbungen verkauft und die war so selbstständig. Und dann habe ich ihr erklärt, was Podcast ist, weil wir haben eine Aufnahme gehabt, ich glaube sogar in ihrem Büro mit jemandem. Und die war ganz interessiert und was ist das und schauen wir mal und hin und her und habe ihr Statistiken gezeigt und dann hat sie gesagt, ja und wie finanziert sich das? Und habe ich gesagt, ja über Werbung. Und so habe ich die Werbung eingespielt, damals noch keine Dynamic Ads, das ist schon sehr lang her. Und dann hat sie gesagt, ja, sie könnte ja mal probieren, ich soll ihr ein Format geben, was genug Hörer hat und das war damals tatsächlich Rosi und Cosi, weil das hat ganz gut funktioniert. Und die hat mir nach 3 Wochen angerufen und hat zu mir gesagt, sie weiß nicht, wie sie den Unternehmen erklären soll, dass sie für, weiß ich nicht, 10.000 Impressions, unter Anführungszeichen, so viel Geld zahlen sollen. Die haben alle sich gefragt, ob sie deppert ist, weil die halt natürlich schon 25 Jahre lang oder 30 Jahre lang einen gewissen Preis verkauft hat. Du hast dann plötzlich, weiß ich nicht, die U4 in so einem Monatsmagazin um 2.000 Euro gekriegt, was ja die wichtigste und beste Seite im ganzen Magazin ist. Aber ein Podcast um 2.000 Euro, da hast du 2 Wochen einfach an irgendeiner Werbestall drin. Das war so, wo sie mir dann gesagt hat, also sie kann nicht. Also die hat natürlich jetzt nicht die Lust gehabt, Pionierarbeit zu leisten und nicht die Lust oder die Zeit nicht dazu gehabt, dass sie jetzt da den Unternehmen erklärt, was das eigentlich ist. Aber das war damals tatsächlich noch die Situation, dass sie gesagt hat, hey, ich tue mir schwer, das recht zu fertigen. Und wir haben jetzt noch Kunden, die sagen, na, um 10.000 Euro, da kriege ich, weiß nicht, 150 oder kriege ich 1,5 Millionen Impressions auf Facebook. Ich meine, wenn einmal das Wort Facebook vorkommt, dann ist so, denke ich mir, okay, ja, passt, danke schön. Also ist jetzt nicht komplett irrelevant, aber das ist so, okay, der Vergleich, da muss ich so früh anfangen zum Erklären, dass das ja überhaupt gar keinen Sinn macht, wenn du plötzlich Impressions vergleichst mit einem Stream, der wirklich gehört wird. Ja.
Ich habe ähnliche Erfahrungen gemacht. Ich führe solche Gespräche auch gar nicht mehr. Also das letzte Gespräch, das in der Richtung geführt habe, war mit einer Digitalagentur, die gesagt hat, ja, also sie zahlen nicht mehr wie 10 Euro DKB. Also wir sind relativ rasch im Gespräch nach die Begrüßungsfloskeln an dem Punkt gewesen. Und da habe ich dann gesagt, das ist super, dass wir gleich darüber reden, weil dann können wir an der Stelle das Gespräch beenden. Weil das ist sinnlos. Dann hat sie gesagt, ja, aber eben, wie du sagst, die hat dann auch gesagt, bei Google Ads kann ich um 4 Euro DKB einkaufen und nicht und bei euch zahle ich 165 DKB oder 195. Und ich habe dann gesagt, ja, buchen Sie Google Ads. Ich finde das super, buchen Sie Google Ads, aber lasst uns jetzt die Zeit nicht verschwenden. Sie werden nie bei uns buchen, Und ich brauche Ihnen jetzt auch nicht die Vorteile und Gründe dafür erklären, warum das bei Podcasts mehr kostet. Ihr wollt das nicht buchen zu dem Preis. Das ist auch voll in Ordnung, aber lasst uns die Zeit sparen. Nicht, dass wir es kennengelernt haben, wieder schauen. Und ich finde das auch okay, wirklich, das ist jetzt gar nicht zynisch, ich finde das auch wirklich okay, wenn jemand sagt, ich zahle nur den DKB. Aber dann ist es auch sinnlos, darüber zu diskutieren.
Ja, aber DKB, zur Erklärung, 1000er Kontaktpreis, also der Preis für 1000 Kontakte. Wir haben jetzt gerade die Situation, und das ist ein Unternehmen, die schon seit Jahren in Podcasts Werbung machen, vor allem in Deutschland. Die haben jetzt angeboten 30 Euro DKB und da muss ich einfach absagen. Also das denke ich mir so, 30 Euro DKB, so groß kann das Paket gar nicht sein, dass mir das dann zum Schluss wieder passt, weil ich finde da, dass das, der will mir halt dann, keine Ahnung, nach drei Monaten habe ich 3000 Euro Umsatz gemacht, wenn wir gleich mal um Zahlen reden. Weil so viele Streams ungefähr will er buchen, dass ungefähr 3000 Euro rauskommen. Und da denke ich, na jetzt, ich tue mir echt schwer, unter 60 Euro runterzukommen beim DKB. Das ist vor allem bei deutschen Unternehmen so, die halt einfach ganz andere Volumen buchen. Also es macht natürlich einen Unterschied, ob du 2 Millionen Streams buchst oder 5 Millionen bei Baywatch Berlin oder 50.000 bei einem kleineren Podcast. Da ist dann okay, wenn der DKB kleiner ist. Aber so die Schmerzgrenze ist in dem Fall erreicht. Und das ist aber ein Unternehmen, die ziemlich viel Werbung im Podcast machen und da wo ich mir denke, wow, da hauen sie uns alle irgendwie ein bisschen die Preise zusammen. Wenn denn einer herschenkt mit 30 Euro DKB, das ist eigentlich die Hälfte von meiner unteren Schmerzgrenze für so, je nachdem wie groß halt die Kampagne ist und wie lange das dauert. So wenn einer kommt und sagt, er will jetzt, du hast nicht 10.000 Streams haben, dann ist nichts mit 30 Euro oder mit 50 oder mit 60 Euro. Wenn jetzt einer das ganze Jahr buchen will oder 150 oder 200.000 Streams, dann kann man natürlich reden über Vergünstigungen. Aber 30 Euro ist schon echt brutal wenig, oder?
Also das ist brutal wenig und ich bin ja froh, dass derzeit die Podcast-Unternehmen in Österreich Gott sei Dank die meisten so denken wie wir zwar, weil natürlich müssen wir schauen, dass wir den Preis hochhalten. Weil was passiert, wenn man den Preis nicht hochhaltet, sehen wir in der restlichen Medienbranche momentan. Ja, genau. Weil also auch Printinserate, weil du davor von dem geredet hast, die werden ja inzwischen mehr oder weniger verschenkt. Die Digitalwerbung, da orientieren sich die DKBs an die DKBs der großen internationalen Konzerne, die aber weder Leid noch Inhalte produzieren, also die weder Leid beschäftigen noch Inhalte produzieren, so muss ich sagen. Und natürlich kannst du mit 4 Euro DKB kein Medienunternehmen finanzieren, das ist völlig sinnlos. Also für Page Impressions kannst du gar nicht erzeugen. Nicht einmal der Fellner kann so viel Page Impressions erzeugen. Also das ist
auch nicht,
das,
wenn er im Monat 70 Episoden veröffentlicht.
Nein, ja, das ist ein anderes Thema, aber jetzt rein von, also das mit solchen DKBs werden wir keine Medienunternehmen finanzieren können. Deswegen sollte man im Podcast-Bereich nicht den Fehler machen, der im sonstigen Digitalbereich passiert ist, nämlich diese fehlende Wertschätzung fürs eigene Produkt verbunden mit einem leichten Nachgeben, wenn die Werbekunden Preisdruck ausüben, weil wenn das passiert, wird der Branche das Gleiche passieren, wie das, was jetzt der Print- und auch teilweise der Online-Branche passiert, nämlich, dass wir draufkommen, okay, mit dem, was wir da einkassieren, können wir keine Medienunternehmen finanzieren. Und vielleicht noch ein Satz dazu, weil ich eigentlich auf deine Frage nicht geantwortet habe davor. Wir nutzen die Kontakte aus der RMA-Zeit gar nicht so viel, weil das Großteil andere Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner sein. Also ich habe viel zu tun gehabt mit den Printleuten, ich habe viel zu tun gehabt mit die, sage jetzt einmal, älteren Marketingleiter und innen, also mehr Leiter wie innen. Wenn ich jetzt in Agenturen reingehe und sage, Weißenberg für die Podcasts zuständig, dann sind das unter 30-Jährige. Ja. Denen kann ich schon sagen, der Opa nach dem Krieg war bei der RMA. Die sagen, RMA kenne ich nicht. Ja. Wenn ich sage, kennt sie ja klein mit der Welt, dann sagen sie, ah, das kenne ich.
Ja, genau.
Und also dann nutzt man die Vergangenheit nicht viel, da oder da einen Kontakt herstellen, der mich dann an die jüngere Mitarbeiterin weitergibt. Ja, das schon. Aber das war auch eine interessante Erfahrung in dem, so, es ist wurscht, wenn du früher was gemacht hast, was jetzt nicht mehr gefragt ist, dann nutzen dir die Kontakte auch nichts.
Ja, das stimmt. Aber ich glaube, das ist eh witzig, weil das habe ich mir vorher gedacht. Es ist ja in Wahrheit einfach nur ein Generationenwechsel. Also wenn der Generationenwechsel mal durchgeführt wird und dort eine Person sitzt, die seit sie 10 oder 12 ist, schon mit Podcasts zu tun hat, dann ist das die Grundvoraussetzung einfach eine andere. Ich glaube ja, dass zum Beispiel den Michael Nickbacksch, den Host von der Dunkelkammer, den kennen jetzt komplett andere Leute als früher, noch wie er beim Profil war. Und ich halte das Profil für ein gutes Wochenmagazin, aber ich glaube, dass der mit seinem Podcast mehr Leute erreicht, als seine Geschichten im Profil Leute erreicht haben. Also ich glaube, dass der einfach ein viel größere Reichweite hat. Jetzt mit seinem eigenen Medium, mit seinem eigenen Podcast, was hat er wahrscheinlich pro Episode, müsste ihr auf Podios nachschauen, aber ich wahrscheinlich 15.000, 20.000 Hörer wird er haben. Ich weiß nicht, ob 15.000, 20.000 Leute seine Geschichten gelesen haben, jede Woche. Ich bin mir da nicht zu 100% sicher.
Also wir haben Anhaltspunkte dafür. Einerseits, was er früher Zugriffe gehabt hat auf seine Online-Geschichten. Das wissen wir natürlich ungefähr. Und auch, wie viele Leserinnen und Leser insgesamt das Profil hat. Das kann man jetzt nicht eins zu eins mit dem vergleichen, was er jetzt macht. Was wir aber fix wissen, und auch das ist jetzt nur ein Indiz und kein Beweis, aber er kriegt jetzt wahnsinnig viele Reaktionen auf seine Folgen und auf seinen Podcast. Ja. Das hat er früher nicht gekriegt. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass er jetzt persönlicher viel exponiert ist. Er ist mit der Stimme jetzt selber drinnen. Er ist nicht nur anonyme Autor, also nicht anonym ist er nie gewesen, aber er ist nicht nur Autorenzeile, sondern er ist ein Mensch, der spricht. Das ist sicher auch nochmal was anderes. Aber wir sind immer, wenn er zum Beispiel in einer Folge sagt, gibt's IT-Techniker und Ihnen unter euch, die mir da helfen können, dann ersticken wir in E-Mails.
Ja, das glaube ich sofort. Das ist, die Feedback-Kultur ist ein bisschen andere. Ich weiß nicht, wie es bei ihm ist, durch das, dass er so journalistisch und investigativ arbeitet, kriege ich auch Hass-E-Mails, weil beim Strasser kriegen wir auch sehr viele E-Mails und sehr viel Feedback, aber ich glaube, also zu 99,99% positiv. Das ist nur positiv.
Also same hier, der Großteil des Feedbacks ist total konstruktiv und positiv. Es gibt immer wieder Kritik, aber selbst die Kritik wird meistens so vorgetragen, dass jemand schreibt, ich finde euren Podcast super, aber ich hätte da eine kleine Kritik. Und am Schluss, dann kommt die kleine Kritik, meistens sehr sachlich, und am Schluss kommt nochmal, aber bitte nehmt mir das nicht übel, der Rest ist super und macht's weiter so. Also die meisten E-Mails fangen an mit einer, ihr seid super, dann kommt eine Kritik und dann am Schluss steht wieder, aber macht's weiter, ihr seid super. Es gibt natürlich welche, die uns was einrotzen in die Mails. Das gibt's schon, aber extrem selten. Und wenn ich so in Standardforum schaue, kein Vergleich.
Und die Karin Kessler von 7-1 Audio hat einmal gesagt, sie tun sich bei ihren journalistischen Formaten, oder generell ist es in journalistischen Formaten schwierig, Werbung zu verkaufen. Also ich weiß zum Beispiel, der Paul Ronsheimer, der läuft in einer automatischen Rotation. Also der hat einfach eine Werbung eingespült, weil er als Journalist selber nicht Werbung sprechen will oder darf. Ich weiß nicht, wie es beim Springer Verlag ist, aber jedenfalls, der hat nur so diese automatische Werbung drinnen. Wie ist das bei so einem Format wie die Dunkelkammer? Spricht er selber Werbung? Ich weiß es gar nicht.
Nein, also das Wort, also meine, ich kann mich noch gut erinnern an meine ersten Gespräche mit dem Michael Nickbasch. Wir haben uns ja nicht gekannt, bevor wir den Podcast gestartet haben. Und dann hat er als erstes zu mir gesagt, er macht keine Werbung. Mhm. Dann habe ich gesagt, puh, das wäre aber schwierig mit Finanzieren von dem Podcast, wenn wir sagen, wir machen keine Werbung. Dann habe ich gesagt, was wäre, wenn wir die Werbung strikt von der Redaktion trennen? Wäre es dann eine Option? Und so haben wir uns dann angenähert, aber es war von Anfang an klar, das hat er von Anfang an gesagt, er wird nicht selber Werbung einsprechen. Und ich habe gesagt, das verstehe ich total und das unterstütze ich in dem Fall auch total, weil das passt wirklich mit dem unabhängigen Investigativjournalisten wirklich nicht gut zusammen. Also da habe ich dann gesagt, das verstehe ich, in seiner Position zu sagen, ich spreche es nicht selber ein. D'accord, haben wir auch dann vertraglich vereinbart, er wird keine Hostreads, also im Üsten oder sowieso nichts, aber er wird keine Hostreads einsprechen. Und ich habe gesagt, und den Rest macht man wirklich so, dass er gar nicht weiß, welche Werbung in seinem Podcast läuft. Er weiß es wirklich nicht. Es interessiert ihn auch nicht. Es interessiert ihn schon die Abrechnung dann am Ende des Monats. Aber er weiß es weder im Vorhinein noch im Nachhinein, meistens. Und wir machen in seinem Fall nur Producer Reads. Also wenn, dass eine andere professionelle Sprecherin oder Sprecher einen Spot einspricht oder wir kriegen einen beigestellten Spot, wie jetzt zum Beispiel bei Coca-Cola, das ist der Fall, oder bei der ÖBB jetzt gerade, die uns einfach einen Spot schicken. Aber das funktioniert sehr gut.
Und in dieser automatischen Werberotation irgendwo drinnen, ist seid ihr mit einem nicht, oder doch?
Sind wir auch. Das wollte ich davor nur sagen, weil du von den Preisen davor geredet hast. Ich sehe ja neben dem, was ich davor gesagt habe, den Trend zu sagen, okay, es gibt Unternehmen, die sagen, ich möchte bestimmte Podcasts buchen. Gibt es ja den zweiten Trend, dass Leute sagen, ich suche eine bestimmte Zielgruppe. Also Leute, das Agenturen und Werbekunden sagen, ich suche eine bestimmte Zielgruppe. Und das ist auch die Antwort auf deine vorige Frage mit dem Netzwerk. Dadurch, dass wir so ein breites Netzwerk haben, kann man für fast jede Zielgruppe was anbieten. Das heißt, wenn jemand sagt, ich suche Sportinteressierte, kann ich sagen, ja, da haben wir was. Wenn jemand sagt, ich suche Ernährungsinteressierte, kann man sagen, ja, da haben wir was. Und was wir immer sagen können, ist, gib uns deine Zielgruppe, wir spielen es über unseren Ad-Server aus und der Ad-Server sucht dann selber die Podcasts aus, wo die Zielgruppe vorhanden ist. Okay. Und der nächste Schritt ist dann sogar noch zu sagen, wir machen programmatische Vermarktung. Das heißt, wir schließen unseren Ad-Server mit dem Ad-Server jetzt zum Beispiel der Stadt Wien zusammen. Die Stadt Wien wirbt nur programmatisch. Also das war ungefähr 3 Jahre Arbeit, bis wir so weit waren. Und die sagen, und dort ist der Ad-Server, bei uns ist der Ad-Server und die zwei kommunizieren miteinander. Man macht sich davor einen Preis aus und die zwei kommunizieren miteinander. Sie geben auf ihrer Seite ein, was haben sie für einen Spot und wen wollen sie erreichen. Und unser Ad-Server sagt, okay, wenn ihr die Leute erreichen wollt, spielen wir den Spot jetzt in den Podcast aus. Und das ist das, was du meinst mit, und das läuft jetzt heuer das erste Mal so, dass ich sage, okay, da kommt nennenswerter Geld einer.
Wirklich? Also wir sind mit Sitzfleisch zum Beispiel in diesem Premium-Audio-Netzwerk von Podigy. Das ist so, also da ist hauptsächlich deutsche Werbung drinnen. Ich wollte es jetzt gerade nebenher suchen, aber die haben gerade die Webseite umgebaut komplett. Ich muss mich jetzt erst wieder finden, wie das mit diesem Premium-Audio-Netzwerk ist. Aber da finde ich, das läuft nicht so gut. Also erstens, obwohl jetzt ist der DKB ist eine komplette Katastrophe, finde ich. Also da sind wir ja teilweise bei, also nicht, muss ich mir nachschauen, also sehr weit unten. Wir werden quasi immer, wenn wir mit diesem Premium Audio Network starten, dann dauert es meistens eine ganze Woche, bis uns das ganze Ding wieder irgendwie integriert hat. Und dann haben wir, weiß ich nicht, 4000 Auslieferungen und mit ein paar Euro für ein DKB, wo ich mir denke, so, oh, das ist schon, da läuft halt Werbung von der Deutschen Bahn zum Beispiel, die spülen nachher das auch geo-getargetet aus, was noch in Deutschland passiert. Wir haben mal Soda-Stream-Werbung und so Sachen drinnen gehabt, aber wenn wir da wirklich lang drinnen sind, dann kommen wir in der Woche auf, was jetzt nicht nichts ist, das muss ich auch sagen, aber so 250, 300 Euro im Monat spült uns das ein, was jetzt besser ist als ein Stein am Schädel. Aber wenn ich eine ganze Woche eine Dynamic-Ad verkaufe, dann bin ich halt auf 1.000er, so ungefähr. Und das macht einen brutalen Unterschied.
Also, ja, nur uns, also ja, das stimmt. Bei uns ist es Gott sei Dank inzwischen schon mehr, aber ich sehe das ja als, Stufenmodell und das ist jetzt nicht keine neue Erfindung von mir, sondern das ist in der Digitalwerbung total üblich. Du hast einen Premium-Bereich. Also wenn ich zum Beispiel bei unserem Kunde sage, er möchte um 30 Euro DKB die Dunkelkammer buchen, dann sage ich das gleiche wie du bei Sitzfleisch, geht nicht. Das glauben sie oft dann nicht, gell? Dann sagen sie, weil offenbar denken sie sich dann, ja gut, das sagen die Printunternehmen auch und dann kriege ich es trotzdem. Und ja. Dann sind sie richtig beleidigt, wenn ich dann sage, nein, ich meine das ernst. Um den Preis reden wir einfach nicht weiter, sparen wir uns die Zeit.
Dann mache ich lieber so, ich schenke euch 10.000, schauen wir, was passiert, weil ich weiß, dass der dann anruft und sagt, okay, buchen wir. Ja. Bevor ich das dem also, 300 Euro, das macht überhaupt gar keinen Sinn, weil dann ist er ja 3 Stunden online oder was, das ist ja...
Aber das Witzige ist echt, ich merke immer wieder an die Reaktionen, dass sich denken, okay gut, die machen, das ist quasi eine Verkaufstaktik und dann am Schluss knicken sie ein und das passiert aber dann nicht. Und ich mache es halt so, also das geht nicht, wenn jemand zum Beispiel sagt, ich zahle 35 Euro DKB, weil du davor gesagt hast, das sind zum Beispiel große deutsche Kunden, die das leider aus Deutschland so gewohnt sind, dann sage ich, dann buch ein programmatisch und dann kriegst du die Werbeplätze, die übrig sind. Du kannst kein Targeting machen, du kannst ja keinen Podcast aussuchen, du kannst gar nichts, aussuchen. Wir spielen die auf die Restplätze aus. Das macht man die Premium-Vermarktung nicht kaputt. Das macht man die Podcasts nicht kaputt und es kommt ein bisschen Geld dabei einer. Und es gibt noch einen mittleren Bereich, wo ich sage, okay, du kannst da vielleicht noch die Zielgruppe aussuchen, und du kannst da vielleicht noch, wir können vereinbaren, du kannst 30 Podcasts aussuchen und da ist halt der Preis irgendwo in der Mitte. Also das, ich glaube, das ist ein Modell, mit dem man gut arbeiten kann. Und das Witzige ist nur, wenn man gerade jetzt wieder den Fall gehabt, dann bucht jemand ein mit diesen 35 Euro. Kriegt nicht die Auslieferung, die er gern hätte. Meldet sich ganz aufgeregt bei uns und sagt, ja, ihr liefert viel zu wenig aus. Und ich habe dann zu meinem Kollegen gesagt, schreib ihnen zurück, für den scheiß DKB liefern wir nicht mehr aus. Das hat er natürlich nicht so zurückgeschrieben, aber ja, sinngemäß.
Ja.
Aber das hat mich dann auch gewundert, weil man dachte, ihr glaubt ihr, wir machen einen Schmäh? Wenn ihr wirklich garantiert haben wollt, dass die Sachen, die ihr bucht, ausgespielt werden, dann müsst ihr halt mehr zahlen dafür.
Ja, ich sehe da jetzt gerade, beim Premium Audio Network haben wir 16.700 erzielte Ad-Auslieferungen im Mai und dann haben wir 209 Euro gekriegt. Es ist der DKB von 14, 15 Euro circa. Das ist nicht so viel. Ich meine, was bei Podigy tatsächlich ein bisschen ein Problem ist, man kann jetzt entweder oder machen. Ich kann entweder meine eigenen Ads ausspülen, was jetzt bei uns kein Problem ist, weil wir eh so viele Buchungen haben. Also wir haben jetzt NordVPN, das läuft glaube ich noch 2 Monate oder so. Also da kommt dieses Premium Audio Network eh nicht zum Tragen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel nur eine Werbung habe, und ich weiß, der ist in 2 Wochen fertig, dann kann ich nicht nebenher noch das Premium Audio Network reinschalten, weil die zwei kommunizieren nicht miteinander. Das wird wahrscheinlich gelöst werden in den nächsten Monaten, haben sie uns gesagt. Aber ist trotzdem nicht die Ideallösung, finde ich, dass man nur eins machen kann.
Deswegen habe ich von Anfang an gesagt, also wo wir in den Bereich eingestiegen sind, also nach der Ära der Baked-In-Ads, wo klar war, das wird es auf Dauer nicht sein, habe ich gesagt, okay, wir brauchen einen eigenen Ad-Server. Weil ich will das selber in der Hand haben, zu welchem Preis wird wo was ausgespielt.
Aber arbeitest du nicht mit AdWiz?
Ja, wir arbeiten mit AdWiz, genau, das ist unser Ad-Server. Aber in dem Ad-Server, also das ist das Tool, aber da steuern wir alles selber. Also ich kann sagen, zu dem Preis könnt ihr das einbuchen und zu dem Preis könnt ihr das nicht einbuchen. Das heißt, ja. Ich lege jetzt zum Beispiel einen Deal an mit einem Kunden und sage, okay, das ist unser Floor-Price, also der Preis, den ihr mindestens zahlen müsst. Das sind die Podcasts, die ihr alle buchen könnt. Und wenn wir das geregelt haben, kannst du einbuchen, wann und wie und was du willst. Also nicht was, da kann man auch noch Restriktionen machen. Aber du kannst jetzt sagen, prinzipiell kannst du dann selber entscheiden, wann du da Geld einschmeißt und wann nicht. Aber das sind die Konditionen und das sind die Bedingungen. Und wenn wir dann sagen, okay, nach einem halben Jahr kommen wir drauf, okay, das, wir könnten eigentlich mehr verlangen, dann würde ich sagen, Leute, den Deal müssen wir jetzt canceln, wir müssen einen neuen Deal aufsetzen. Also ich habe immer die Kontrolle drüber, wer bucht wo zu welchem Preis ein. Und das finde ich extrem wichtig. Ich würde mich ungern am Netzwerk rausliefern, Vermarktungsnetzwerk, so groß und international es auch sei, weil du musst immer denken, die haben natürlich andere Ziele. Also die sind ja keine Publisher, sondern ja. Die sind nur Vermarkter. Wir sind ja Boards. Ja. Ich schaue ja sowohl darauf, dass die Publisher Geld kriegen, nämlich auch zum Teil mir selber oder auch andere, die bei uns im Netzwerk sind. Und ich schaue darauf, dass die Vermarktungserlöse passen. Andere schauen nur darauf, dass die Vermarktungserlöse passen und dass die wachsen. Und wenn du dann oft nachfragst, ist der DKB auch gewachsen, da bin ich mir ziemlich sicher, wenn du ehrliche Antworten kriegst du in den meisten Fällen die Antwort, der Umsatz ist gewachsen, der DKB ist nicht gewachsen.
Ja, das stimmt sicher.
Ich meine, das kann DKB halt leben wir aber als einzelne Podcaster.
Ja, ich meine, es kann halt, die einzelnen Podcaster haben halt die Möglichkeit, dass sie es machen. Also wir zum Beispiel, das ist bei uns wirklich nur echt ein Nebengeschäft und bei Sitzfleisch entwickelt sich quasi so gut und hauptsächlich am deutschen Markt. Deswegen ist so das so die einzige wirkliche Werbeeinnahmequelle, mit der wir arbeiten. Und da macht es einfach keinen Sinn, dass ich das alles selber mache oder dass wir, weil das ist ein Aufwand und du brauchst ein Know-how dahinter. Und wir haben ja, also die erste Idee wäre gewesen, dass wir direkt von 7One gebucht werden. Die aber gar nichts machen unter 50.000 pro Episode noch 4 Wochen. Dort sind wir noch nicht. Dort werden wir laut meinen Berechnungen in 3 Jahren sein, circa. Wenn das Wachstum so weitergeht. Aber ja, dann ist eh für uns nichts anderes übrig geblieben, weil bis ich mich da jetzt auskenne, wie so ein Ad-Server überhaupt zu 100% genau funktioniert, da muss ich sagen, da muss ich mich leider dann ausliefern lassen. Also, aus Transparenzgründen, wir waren ja zuerst, haben wir Sitzfleisch unter anderem bei dir vermarkten lassen. Das war aber immer ein bisschen so, wir haben ganz am Anfang Sitzfleisch selber vermarktet. Dann haben wir das auch noch von dir mitvermarkten lassen. Und dann haben wir auf einmal gesehen, okay, wir wachsen am allerschnellsten in Deutschland, haben mittlerweile schon viel mehr Hörer. Also wir haben schon fast, also nicht 2/3 nicht, aber immer ein bisschen mehr als die Hälfte schon in Deutschland. Und es wächst in Deutschland am größten. Und haben jetzt auch Werbekunden zu 95% aus Deutschland circa. Und da hätten wir einfach, wir hätten ein bisschen Link in Deutschland gebraucht. Das gibt es auch tatsächlich, bin jetzt drauf gekommen, sowas ähnliches wie die Kenstore, das sind die Podios gebaut haben. Die sind auch so ungefähr in der Größe, die machen ein bisschen auch so Podcasts, größere Podcasts, aber ziemlich viele Projekte. Weil wie heißt die Firma? WakeWorld?
WakeWorld, ja.
Genau, WakeWorld. Da bin ich jetzt im Nachhinein drauf gekommen, dass die auch gerne Sitzfleisch vermarktet hätten in Deutschland. Aber nachdem wir jetzt schon wieder umgestiegen sind auf Bodygy und das, wir haben auch nach unserem Trip nach London eine E-Mail gekriegt von einem britischen Vermarkter, der ausschließlich Sportpodcasts verarbeitet und vermarktet. Und die hätten gern auch so ein Sportpodcast-Projekt in Österreich bzw. in Deutschland gehabt. Und hätten uns gern vermarktet und dafür hätten wir müssen auf Acast umsteigen. Und das ist halt jedes Mal das Thema. Bei dir waren wir auf Simplecast, was klar ist, weil dort natürlich deine Technik basiert. Bei 7One Audio sind wir jetzt auf Podigy, was klar ist, weil dort nämlich die Technik basiert. Und bei den Briten müssen wir jetzt auf Acast umsteigen und ich weiß gar nicht, wie es bei WakeWorld, glaube ich, auch. WakeWorld arbeitet, glaube ich, auch mit Acast. Und da ist so dann die Hürde, also einmal umsteigen war schon ein Baustall, weil das ist gar nicht so easy, vor allem bei so einem großen Projekt, dass das alles funktioniert. Und jetzt ein zweites Mal oder drittes Mal noch umsteigen, da denke ich mir so, ah, es funktioniert eigentlich eh ganz allein, jetzt gerade ganz gut. Irgendwann werden wir es müssen aus der Hand geben, zu 100%, weil es zu groß wird, aber die Vermarktung.
Ja, ich glaube auch, dass es im Vermarktungsbereich Konzentration geben, wird's wenige große am Schluss geben. Ich glaube nur, dass eins wichtig ist, und das ist jetzt in der Nicht-Podcast-Digitalbranche genau gleich. Man muss, glaube ich, extrem aufpassen als Publisher, als Medienunternehmer, dass man sich Partner sucht, die wirklich ein Interesse daran haben, hohe Umsätze an die Publisher zu liefern, nicht nur hohe Umsätze im Vermarktungsunternehmen zu machen.
Ja,
das stimmt. Weil das ist nochmal ein Unterschied, weil wenn du Manager bist oder Managerin von einem reinen Vermarktungsunternehmen, von einer reinen Digitalplattformvermarktung, dann wärst du an deinen Umsätzen gemessen. Da fragt dich keiner nach, also in der Regel fragt dich da niemand nach dem DKB. Das heißt, wenn du jedes Jahr neue Podcasts oder neue Internetplattformen dazu holst und dann also dein Inventar erweiterst und das Inventar leicht fallenden DKB verkaufst, kannst du jedes Jahr zu deinen Stakeholder sagen, ich habe den Umsatz gesteigert und wahrscheinlich auch den Gewinn. Dass unter dem Strich für jeden einzelnen Podcaster oder Publisher weniger rauskommt, ist ja in der Gesellschaft der Sitzungen kein Thema.
Ach, da fragt keiner.
Und das ist das, ich habe in der Printbranche mich oft echt gewundert, noch, wo ich noch dort war, weil wenn ich dir zu den Leuten gesagt habe, soll man das mit der Printvermarktung auch machen? Ich meine, das kennt man ja an, wenn externen auslagern. Dann haben immer gesagt, ja, lass nicht, spinnst du. Wieso soll man die Printvermarktung, wie soll man den Anzeigenverkauf an externe auslagern? Dann habe ich gesagt, naja, aber im Digitalbereich macht sie genau das. Es hat einmal so eine Tendenz, also, weil das, was du da vorgeschildert hast, es hat einmal eine Phase gegeben, da hat man die Printverkäuferinnen und Verkäufer gesagt, ich verkaufe jetzt auch digital. Es hat super funktioniert. Dann hat man gesagt, okay, ihr kennt das nicht, jetzt geben wir es am externen Vermarkter, der sich darauf spezialisiert hat. Das heißt, du hast diese ganze Kernkompetenz, Werbemittelverkauf, Monetarisierung außer Haus geben. Und was dann passiert ist, ist der Preisverfall gewesen. Und das Know-how war auch irgendwo anders.
Ja, das stimmt.
Und dann haben sie sich alle gewundert, dass das vielleicht nicht so gescheit ist. Dann hat es wieder eine Rückwärtsbewegung gegeben. Aber das war zum Zeitpunkt, wo der Preis schon hin war. Und ich habe immer gesagt, das Beispiel, ja, bei Print war euch das nicht eingefallen, oder? Das zu machen. Und mal gesagt, nein, da hätten wir das nie gemacht. Und das habe ich davor gemeint mit der fehlenden Wertschätzung. Ich glaube, das war ein großes Problem in unserer Medienbranche ist. Also, wenn ich dir zuhöre, wenn du über Sitzfleisch redest oder wenn ich über die Dunkelkammer rede, da ist eine wahnsinnige Wertschätzung für das Produkt da, obwohl, und Anführungszeichen, es nur rein digital ist. Wenn wir das von Anfang an überall gehabt hätten, bei Internetplattformen, bei Medienseiten im Netz, bei reinen Digitalprojekten, bei Podcasts, hätten wir viele Probleme jetzt nicht.
Ja. Und jetzt werden wir noch mit einem positiven Schlusswort den Podcast beenden. Und zwar, das greife wieder auf, was du früher gesagt hast. Du hast ja wahrscheinlich auch aus den Studien, die gerade rausgekommen sind. Wir haben ganz wenig Formate, oder ganz wenig. Wir haben bis jetzt in den letzten 5 Jahren ein einziges Format gehabt, wo wir gesehen haben, dass die Zahlen schlechter werden, aber auch nur deswegen, weil wir allein die Follower-Zahlen sind geschrumpft, weil wir 2 Jahre nicht veröffentlicht haben. Das heißt, es hat erst nach einem Jahr hat es erst eingesetzt, dass die Leute den Podcast verlassen haben. Alle anderen Formate wachsen, die wachsen jeden Tag, und es sind auch Formate, die haben, mit denen wir, anfangen, wo die so private machen zum Beispiel, die, keine Ahnung, 20 Hörer am ersten Tag haben, dann haben sie eine Woche später 25 Hörer beim nächsten Mal veröffentlichen, dann haben sie auf einmal 32 Hörer beim nächsten Mal veröffentlichen, und wir haben aber auch Formate, die haben halt, keine Ahnung, 4.000 Hörer, dann haben sie 4.500, dann haben sie auf einmal 6.000, wenn irgendeine Special sind. Also wir haben kein einziges Format jetzt aktuell bei uns, das nicht wächst, wo nicht der Ausblick positiv und gut ist. Und das ist ja eigentlich wirklich sehr hoffnungsschöpfend, so grundsätzlich für die Branche.
Ich habe jetzt gerade überlegt, also wir haben Formate, die wachsen stark. Und zwar auch teilweise Formate, die, also wie die Dunkelkammer, die schon wahnsinnig, die schon groß sind. Also ich habe zum Nick schon am Anfang gesagt, also wenn wir 1.000, 2.000 Hörerinnen pro Folge haben, dann sind wir echt gut in Österreich. Inzwischen sind wir bei, ja, 15.000, 20.000 pro Folge, und dann haben wir gesagt, wenn wir mal 100.000 Downloads im Monat haben, mit einem Investigativ-Podcast, den im Wesentlichen 3 Personen machen, ganz am Anfang überhaupt nur 1 Person, habe ich gesagt, dann sind wir echt die Weltmeister in Österreich. Inzwischen streben wir nach die 200.000 im Monat, also wir waren schon bei 190.000. Also, da wundere ich mich oft selber, dass man bei so viel Downloads noch weiter wachsen kann überhaupt. Es gibt Formate, da stagnieren wir, da machen wir keine großen Sprünge nach oben, da ist es stagnieren, beziehungsweise vielleicht ganz ein leises Wachstum oder ganz ein leichtes Wachstum. Aber mir fällt jetzt auch so spontan keiner ein, kein Podcast ein, wo wir wirklich jetzt, wenn wir regelmäßig publizieren, weniger Hörerinnen wieder vorhaben. Weil das ist ja auch der Punkt, wo ich dann auch zum Beispiel zu Corporate-Kunden sagen würde, Leute, den müssen wir jetzt einstellen, weil das bringt wirklich nichts. Also wenn wir Folgen produzieren und Hörerinnen verlieren, dann entweder wir machen was falsch oder das ist nicht gewünscht am Markt oder beides, aber dann ist es sinnlos. Aber da fällt mir jetzt momentan auch keins ein. Wie gesagt, wir haben nicht überall ein Wachstum und schon gar nicht überall ein starkes Wachstum, aber so, dass man sagt, wenn man regelmäßig gute Folgen produziert, dass es dann weniger wird, da fällt mir jetzt auch keins ein.
Das ist ein perfektes Schlusswort. Stefan, vielen Dank für deine Zeit. Wir haben jetzt über eine Stunde geredet. Ich drücke jetzt noch drauf meine Knöpfe, dass alle den wunderbaren Jingle hören, den die Jazz-Kitty gesungen hat, glaube ich. Danke für eure Zeit und bis zum nächsten Mal. Danke, Stefan.
Danke für die guten Fragen und die gute Vorbereitung.
Und ich steige nochmal ganz zum Schluss ein, wie so ein Radiomoderator von Ö3. Vielen Dank fürs Zuhören. Folgt uns auf LinkedIn und auf Instagram und folgt auch der Dunkelkammer Missing Link und dem Stefan Lasnik auf allen verfügbaren Plattformen.
Podcast Werkstatt.